findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Herzlich willkommen in der Lunchbox, liebe Mary, nämlich Abdelaziz Dizzo. Das habe ich jetzt gelernt. Ich hoffe, ich habe es richtig rübergebracht, sonst bitte korrigiere mich.
Nee, alles gut.
Es war echt ein Zungenbrecher tatsächlich, aber damit unsere Gäste hier natürlich auch direkt wissen, mit wem ich hier spreche.
Großartig, dass du den Nachnamen ausgesprochen hast, Nina, weil die allermeisten sprechen mich dann beim Vornamen an, was auch völlig in Ordnung ist, oder sprechen den Nachnamen dann doch hin und wieder mal falsch aus, was auch völlig in Ordnung ist, weil es ist nun mal einfach ein Buchstabensalat und ein Zungenbrecher obendrein. Also vollstes Verständnis an der
Also
Stelle.
das so geht das bei uns immer mit Digital School Story. Das sagen auch immer alle, was ein Zungenbrecher, das kriegt man nicht hin. Deswegen, ich habe es versucht und wenn es geglückt ist,
Ja,
freut
ist
mich
es.
das sehr, weil es mir natürlich eben auch wichtig ist, dass die Leute dich nachher auch gut finden können, sozusagen. Und ich freue mich, dass du heute die Gästin bist und wir tatsächlich auch ein bisschen beleuchten können. Medien, Haltung, wie wichtig das ist, wie glaubwürdig man draußen tatsächlich auch sein muss, um auch junge Menschen wieder ein Stück weit besser erreichen zu können. Und bevor wir da direkt ins Thema einsteigen, denn das ist ja brandaktuell tatsächlich auch, mit welchen drei Hashtags würdest du dich beschreiben?
Mit welchen drei Hashtags? Differenziert, willensstark und neugierig.
Spannend, denn Neugier braucht man ja dann auch, wenn man auch tatsächlich Journalistin ist. War das schon immer so auch als Kind?
Das war so, in der Tat, hat sich auch durchgezogen. Ja, frühe Kindheit, Jugend, Schule, später dann auch im Studium. Also ja, war schon immer so mehr oder weniger der Weg. Wobei ich auch gestehen muss, nach dem Studium hat mich meine Neugierde dann doch erstmal in die Wirtschaft gezogen. Und erst 6 Jahre später, mit 30, habe ich gedacht, nee, komm, jetzt wirst du doch Journalistin. Und ja, hier bin ich.
Das ist ja tatsächlich auch eine große Leidenschaft von dir, Journalistin zu sein und auch zu agieren. Wie kam das tatsächlich und warum ist dir das auch so wichtig?
Naja, also erstmal die Leidenschaft für die Themen an für sich. Ich finde Wirtschaft unglaublich spannend. Ich sage auch wirklich überall, wo ich bin, immer mehr oder weniger das Gleiche. Ich finde, dass Wirtschaft der größte gemeinsame Nenner unserer Welt ist. Also das fühle ich jeden Tag und jedes Mal, wenn ich darüber spreche, weil ich bin halb Deutsche und halb Jordanierin. Das heißt, ich bin mehr oder weniger in zwei Welten groß geworden, mit zwei ganz unterschiedlichen Kulturen. Beide spielen bis heute eine zentrale Rolle in meinem Leben. Also ich fühle mich auch in beiden Welten zu Hause und vor allem kulturell. Bin auch jedes Jahr in Jordanien und sehe dann eben, wie unterschiedlich Menschen die Welt dann doch wahrnehmen und wie unterschiedlich Journalisten dann über die gleichen Themen berichten. So, und da ist es mir ein Anliegen zu sagen, lass mal eine Brücke schlagen, lass uns Wirtschaft als gemeinsamen Nenner sehen, denn das ist er. Wir handeln mit über 120 Staaten auf der Welt. Das ist Wahnsinn, wenn wir bedenken, dass es, ich glaube, rund 194 oder 195 gibt, ja. Und das, obwohl wir kulturell, religiös, auch territorial teilweise ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, ja. Und Wirtschaft ist dasjenige Instrument, was uns dann eben am Ende doch wieder verbindet. Und deswegen die Leidenschaft für die Themen, verbunden mit meinem persönlichen Hintergrund. Das hat mich eigentlich dazu bewegt, bis heute Journalistin sein zu wollen.
Jetzt ist das ja ein Beruf, der nicht unbedingt mehr so stark nachgefragt wird, tatsächlich auch. Also es gibt ja schon auch viele Themen, wo man sagt, wie kriegen wir eigentlich den richtigen Nachwuchs auch? Gerade obwohl das so brandwichtig ist, da auch was zu tun im Bereich Journalismus und auch aufklären zu wollen. Jetzt sagst du ja auch, da gibt es eben ganz unterschiedliche Sichtweisen, da spielt auch viel Meinung rein. Darf Meinung eigentlich da so stark reinspielen oder ist es wichtiger, tatsächlich auch mehr auf die Sachlichkeit oder die Sachebene zu kommen als Journalistin? Wie schafft man das immer?
Unglaublich herausfordernd und der Trend geht eindeutig in die Richtung Haltungsjournalismus, Gesinnungsjournalismus, kann man jetzt nennen, wie man will. Wir sehen und beobachten an ganz verschiedenen Stellen, dass die Meinung und die Haltung eines Journalisten, die persönliche, immer stärker in Teile, man muss auch immer betonen, Teile der medialen Berichterstattung einfließt. Ne? Also ich bin da strikt gegen zu sagen, Lügenpresse oder ne, die über die Medien allgemein zu sprechen. Es sind immer Teile der Medienlandschaft. Aber ich sag mal, mit der politischen, geopolitischen Veränderung seit dem Ukraine-Krieg und eigentlich auch schon vorher zu Corona-Zeiten haben wir gesehen, dass sich auch in der Medienwelt ja, die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennt, wenn es um Qualitätsjournalismus geht und dass es eben doch einige gibt, die eigentlich versuchen, ihr ganz persönliches Mindset mehr oder weniger unterzujubeln.
Es war ja so ein Aufhänger, wie sich unsere Wege tatsächlich auch gekreuzt haben, nämlich, dass du quasi auch der Ansicht bist, dass es auch tatsächlich Dinge gibt, die falsch geframed werden heute von Medien. Und wie wichtig ist es tatsächlich, viel stärker darauf zu achten, dass auch Headlines zum Inhalt passen und nicht Headlines tatsächlich auch stark polarisierend sind? Wie schätzt du das tatsächlich ein, auch gerade wenn du die heutige politische Lage dir anguckst?
Ja, unglaublich schwierig. Es gibt diverse Studien, ich kann jetzt keine konkrete nennen, habe es aber schon öfters mal gehört in meiner beruflichen Laufbahn. Experten sprechen auch immer wieder darüber, dass die meisten Konsumenten, ne, ob jetzt in der Zeitung, also im Internet, auf Nachrichtenwebseiten, wo auch immer, dann tatsächlich nur die Schlagzeile lesen und nicht viel weiterkommen. Die scrollen sich einmal durch die Frontpage, ja, opfern dann ihre, ich sag mal, 2, 3 Minütchen und sind dann wieder weg, um sich eben grob zu informieren. Heißt, es ist insbesondere deshalb wichtig, dass wir uns überlegen als Journalisten, wie formulieren wir eine Schlagzeile und wie nicht. So, dem gegenüber steht aber auch der Druck, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe in großen Redaktionen gearbeitet und entsprechend bin ich auch gut vernetzt in der Branche und ich weiß, dass es Redaktionen in Deutschland gibt, die unter tierischem Druck stehen, ne, mit Blick auf ihre Verkaufszahlen. Das heißt, die müssen Klicks generieren. So, und je stärker dieser Druck ist, da auch mit der Konkurrenz mithalten zu können. Und das ist sowohl unter privaten Medien als auch privat und öffentlich-rechtlich. Die nehmen sich da beide nichts. Also beide empfinden in Teilen Druck. Und dann neigt man natürlich eher mal dazu, sich zu überlegen, okay, welche Schlagzeile wird jetzt gut geklickt? Und der zweite Gedanke ist dann, wird sie dem Thema noch gerecht? So, und meistens, wenn man schon dann so rum priorisiert, dann fällt der zweite Punkt auch irgendwann, ja, ich sag mal, schwer in den Hintergrund. Zulasten der Qualität. Ja, das heißt, das polarisiert, das klickt dann, ist eine steile Zeile mit einer klaren Botschaft, ist ja in Teilen populistisch. Ich bin immer dagegen, konkrete Medien zu nennen, weil ich finde, da muss sich auch jeder ein eigenes Bild machen, weil es geht mir nicht um irgendein Bashing, sondern einfach darum, auch Aufklärungsarbeit zu leisten und soweit ich kann, ohne da irgendwem zu nahe zu treten, auch Insights zu geben aus der Branche. Ja, und da sehen wir einfach einen Missstand, finde ich zumindest.
Wenn du dir das jetzt auch anguckst, gerade wie das sich das Mediennutzungsverhalten verändert, das verändert sich ja tatsächlich auch bei der älteren Generation, aber noch stärker natürlich bei der jüngeren. Wie siehst du überhaupt die Möglichkeit, junge Menschen noch erreichen zu können über Medien?
Also, ich kann jetzt nicht mit Zahlen belegen, ob sich das primär an junge Menschen richtet, aber generell ist ja schon ein Trend zu beobachten, dass Teile der Bevölkerung es absolut satt sind, dass man ihnen irgendeine Form von Meinung unterjubelt. Ja, also die Menschen sind ja auch nicht blöd, sage ich mal. Und gerade auch junge Leute haben ein Bewusstsein dafür, reden wahrscheinlich auch in den Schulen und auf Social Media, in den Foren finden Diskussionen statt. Deswegen sprechen ja auch manche über die Lügenpresse, was ich so schade finde, weil es gibt unglaublich gute Medien und gute Journalisten. Und es wird der Sache nicht gerecht, da über einen Kamm zu scheren. Und trotzdem wird diese These immer populärer. Das heißt, die Menschen reden darüber, weil sie feststellen, da ist ein Thema, was von einer Seite aus beleuchtet wird und irgendwie auch immer nur von einer Seite, ne? Und durch Social Media wird natürlich eine entsprechend andere Seite sichtbarer. Durch Influencer, durch ausländische Medien, ne? Durch einfach ganz andere Quellen.
Wie ist es auch durch das Verkürzen von Inhalten tatsächlich? Das spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle, auch wenn man heute guckt, wie suchen denn eigentlich Jugendliche das, was wir noch gesagt haben, wir googeln, das ist ja jetzt, man TikTokt, was ja auch sehr krass ist tatsächlich. Aber da sieht man eindeutig auch, wie der Trend ist und wie sich Dinge auch verändern und wie schnell das sein kann. Wie wichtig sind da tatsächlich auch, wenn die Dinge zu stark verkürzt werden?
Naja, das birgt natürlich eine besonders hohe Gefahr, weil wir wieder beim altbekannten Thema sind. Eigentlich haben wir ja alle gar keine Zeit. Ja? Das heißt, wir schauen uns dann unter Umständen diese kurze Sequenz an, die natürlich auch bewusst zugespitzt ist, auch da wieder, um die Menschen zu erreichen. Das gilt also nicht nur für eine Schlagzeile, mittlerweile gilt das auch für kurze Videosequenzen auf TikTok. Und ich meine, rein theoretisch ist das ja auch logisch und nachvollziehbar, und gar nicht so schlecht, ne? Weil man möchte ja auf den Punkt kommen, sodass Menschen folgen können, einerseits, und eben nicht zu viel Zeit opfern müssen. So, aber dann ist die Herausforderung natürlich ganz besonders stark zu schauen, dass ich in irgendeiner Form Vielfalt, was die Perspektiven angeht, abbilde oder aber so neutral bleibe, dass eben nicht der Eindruck entsteht, da ist eine Seite, die hat auf jeden Fall recht, ja, um jetzt mal bei großen geopolitischen Themen zu bleiben, und eine Seite, die hat ganz klar Unrecht. So, und dafür zu sensibilisieren, das wird natürlich zunehmend schwieriger, je mehr Menschen sich dieser und je mehr Redakteure und Journalisten und Medien sich diesem Stil fügen, ne, aus den altbekannten Gründen mithalten zu wollen.
Jetzt hat man ja schon ganz deutlich, was man erkennt. Es geht ja nicht mehr um Erklär mir die Welt. Also keiner möchte gern die Welt erklärt bekommen, weil er ja auch das Gefühl hat selber, er weiß schon ganz viel. Gleichzeitig geht es aber auch um das Thema mit Entdecken und neugierig machen, um überhaupt auf Themen aufmerksam zu machen oder auch einzusteigen. Welche Aufgabe haben da auch tatsächlich Medien auch wieder heranzuführen an Medienformate, die ganz unterschiedlich sein können, aber tatsächlich auch da so einen Auftrag zu haben, mit dann zu entdecken, statt eben nur die Welt zu erklären.
Ja, ich würde schon sagen, dass die Medienbranche da einen großen Teil der Verantwortung trägt, weil wenn nicht die Medien, wer denn dann? Ne? Ich meine, wie gesagt, es gibt natürlich zunehmend auch Influencer, die also wirklich auch sehr gut sind, ne? Ich will das gar nicht irgendwie verteufeln, die unglaublich viel Wissen haben und Inhalte auch sehr gut transportieren können. Nur wenn wir jetzt schauen, wie groß die Reichweiten von sogenannten Mainstream-Medien sind, die sind ja immer noch beachtlich. Das heißt, trotz des Drucks und der Konkurrenz, die im Internet wächst, haben große Verlage, große TV-Sender immer noch extreme Reichweiten und damit verbunden eine hohe Verantwortung. Und dem kann man nur gerecht werden, indem man im Grunde immer wieder darüber aufklärt und vielleicht so auch lockt, dass man klar macht, also es gibt halt einfach kein Schwarz und Weiß. Und wer die Welt besser, na, ich glaube, in Gänze kann man die Welt nicht verstehen, aber wer die Welt besser verstehen will, der muss sich erstens ein bisschen Zeit nehmen und auch tolerant sein. Der muss auch eigenen Triggern irgendwie entgegenwirken, weil wir alle neigen ja dazu, eine persönliche Meinung zu haben, sind dann auch oft festgefahren und sträuben uns dann oft auch, die andere Meinung oder die andere Seite anzuhören. Das tut ja schon manchmal weh innerlich, ist ja bei mir nicht anders, ne? Also wenn ich da irgendwie überzeugt bin von richtig und falsch, dann ja, fällt es mir natürlich entsprechend schwerer, offen zu sein. Und trotzdem tragen Medien diese Verantwortung, tragen Journalisten diese Verantwortung. Und ich glaube, über den Weg, ne, also klar zu machen, hey, das ist eigentlich auch einfach noch viel spannender und tiefsinniger, als du vielleicht gerade denkst. Und vielleicht entdeckst du da auch noch was für dich in der anderen Perspektive. Ja, das heißt nicht, dass du deine Werte verraten musst, ganz und gar nicht. Aber vielleicht ist es ein kleines bisschen vollständiger dein Weltbild, wenn du dich dem öffnest, ne? Also ich glaube, über diesen Weg können Medien schon viel erreichen.
Wie hat sich das Ganze tatsächlich auch noch mal durch Social Media beschleunigt, deiner Meinung nach? Also gerade wenn man darüber nachdenkt, man kriegt da ganz schnell eine Antwort zurück. Also wenn man denkt, wie lange Journalismus funktioniert hat, dann hat man recherchiert, hat hinterher den Artikel geschrieben und dann gab es vielleicht noch mal Kommentare, die in Kommentarspalten mit abgedruckt wurden. Aber heute sieht das Bild ja schon ein bisschen anders aus, was da kommt. Und wie glaubst du auch, dass sich da tatsächlich auch Journalisten in Zukunft noch stärker oder besser aufstellen müssen, um da auch mehr in den Dialog tatsächlich zu gehen mit denen, die aktiv sind auf Social Media?
Na, du brauchst natürlich ein gutes Community-Management als Redaktion. Das ist immer mit Ressourcen verbunden. Ressourcen ist kein gutes Wort in diesen Zeiten, weil wir wissen, die Medienbranche steckt in einer absoluten Transformation. Es gibt nahezu kein traditionelles Medienhaus, das sich nicht, ja, der großen Herausforderung gegenüber sieht, ins, ja, im Internet erfolgreich zu werden, um es mal so plakativ zu formulieren. Das heißt, Ressourcen schwierig, ne? Es ist eher ein Abbau als ein Personalaufbau. Braucht man aber eigentlich, um ein gutes Community-Management zu betreiben. So, und nur darüber kann ich in den Dialog gehen, ne? Und ja, da stehen wir dann vor dem nächsten Baustein, vor der nächsten Herausforderung.
Und wie schätzt du da auch die Entwicklung ein? Also wenn du dich jetzt selber mal anguckst, du bist ja dann schon selber auch aktiv. Du kriegst ja schon viele Kommentare sozusagen auch unter deinen Beiträgen. Wie hat das angefangen tatsächlich auch, dass du gesagt hast, ich wähle diesen Weg tatsächlich auch der Kommunikationsform, auch als Journalistin?
Ja. Alternativlosigkeit. Also ich habe ehrlicherweise in den Jahren, in denen ich jetzt in der Medienbranche bin, als ausgebildete Journalistin, habe ich viel Gutes erlebt und ganz, ganz viele tolle Kollegen kennengelernt. Ich habe aber auch einige Missstände mitbekommen. Und das meine ich jetzt ganz, ganz grundsätzlich auf die Branche bezogen, weil wenn man sich in dem Bereich dann ausbilden lässt, hat man erstens danach natürlich einen anderen Zugang zu Kolleginnen überall in Deutschland, die denselben Beruf ausführen und auch mal Dinge erzählen, wie es bei ihnen läuft. Und zweitens einen anderen Blick. Und dieser andere Blick hat mich ganz stark dazu bewegt zu sagen, pah, ich bin ein bisschen desillusioniert, ganz ehrlich. Also ich hatte auch eine Phase, wo ich überlegt habe, puh, will ich das eigentlich noch? Weil das ist wie, glaube ich, mit jedem, tja, wie soll man, wie mit jedem guten Instrument, ne? Du kannst es benutzen, du kannst es auch missbrauchen. So, das ist wie mit allem im Leben so. Und ich finde, es geht einiges schief in meiner Branche. Und ich sehe mich mehr oder weniger, wenn ich diesen Beruf weiter ausüben will und auch diejenigen, von denen ich so überzeugt bin, dass sie einen tollen Job machen und auch so wichtig sind für unsere Demokratie, wenn ich die schützen will, dann geht es nicht anders, als dass wir, damit meine ich Journalisten selbst, auf die Missstände in unserer Branche hinweisen, und das nicht anderen überlassen, die es dann für ihre Zwecke nutzen. Weil das ist ein Trend, der ist insbesondere auf Social Media, ja, zeichnet sich ab, immer stärker. Es gibt zunehmend Formate, das wird jeder auf seine Art kennen, von jungen Influencern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, von der Lügenpresse zu sprechen und damit dann eben alle über einen Kamm scheren. Und ja, sie haben in Teilen recht, das muss ich ganz klar sagen. Aber nein, das betrifft längst nicht die ganze Branche. Und ich habe mich dafür entschieden, darüber zu sprechen. Ich greife mir also immer mal wieder konkrete Beispiele, die mir auffallen und poste das dann auch, insbesondere auf LinkedIn, weil ich das eine gute Plattform finde, wo ich denke, ich auch viele erreiche, die mit der Branche zu tun haben, um zu sensibilisieren.
Jetzt ist es ja auch ein großer Wert, den du da mit hochhältst, nämlich Verantwortung. Wie wichtig ist denn eigentlich ein eigenes Wertegerüst für einen Journalisten?
Ja, das ist natürlich unglaublich wichtig. Aber da muss man auch sagen, der Begriff Werte ist ja, ja sehr, ich sag mal, kontrovers besetzt, ne? Also der Begriff an für sich Werte, Wertepolitik, ne? Im Journalismus Werte verteidigen und so, Ich finde, diese Debatte ist meiner Meinung, ist meine persönliche Meinung, sage ich an der Stelle, ein bisschen entglitten in den letzten Jahren, weil es ging dann ganz oft irgendwie darum, Feindbilder auszumachen. So habe ich das wahrgenommen in meiner Branche, zu sagen, es gibt da gewisse Länder, gewisse Mächte, die sind, ja, ich sag mal klassisch böse, ja, und wir mit unserer wertegeleiteten Außenpolitik sind die Guten. Von dieser Doppelmoral halte ich nicht viel, gerade deshalb, weil ich eben auch schon viel gereist bin in der Welt und mit vielen Menschen darüber gesprochen habe und immer wieder sehe, dass wir alle durch Globalisierung so miteinander verstrickt sind, dass wir unseren Teil dazu beitragen, wenn irgendwo Missstände in der Welt herrschen. Nicht überall, ganz gewiss nicht. Und ich finde es auch gut, für Werte einzustehen. Nur das mit dem Zeigefinger, das ist nicht so mein Ding. Und ich finde, da dieses Wort Werte ist da sehr drauf gebrandet worden, leider. Ne? Ansonsten, ich muss mal überlegen, ob es ein anderes gutes Wort gibt, was dem gerecht wird, sind Werte an für sich oder Überzeugungen, davon lebt ein Journalist, ne? Und keiner kann sich davon freimachen. Das gehört zum Berufsbild irgendwo dazu.
Jetzt ist es ja, gerade wenn ich dir so zuhöre, dann lebt man ja oder erlebe ich gerade, wie sehr du schon auch dafür einstehst, ne? Also du hast eine Haltung, du hast klare Worte, die du formulierst. Das macht ja auch ein Stück weit angreifbar draußen, wenn man wirklich klar Position beziehen kann. Wie gehst du damit um, dass du das aushältst auch?
Sehr unterschiedlich. Also ich glaube, ein Teil in mir hat gelernt. Die ersten Male, als ich auf Themen hingewiesen habe, die vielleicht dann eher eine unpopuläre Meinung vertreten haben, ja, da gab es dann mal einen Shitstorm und da habe ich einerseits daraus gelernt, im Sinne von noch sensibler und ausgewogener formulieren, aber auch tief einatmen und tief ausatmen. Also durchhalten, ja, sowas geht auch wieder vorbei. Und es gibt natürlich Bewegungen, um es mal so grob zu formulieren, denen gefällt das nicht, ne? Also die wollen von mir einfach nur hören, wie gesagt, wir sind die Guten und alle, die sich, ja, ich sag mal, im Osten der Welt befinden, sind die Schlechten, um es mal so zu sagen. Und ja, klar, das gefällt natürlich nicht jedem und dann wird man auch manchmal beleidigt. Ich wurde auch schon bedroht. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja. So ist das halt, ne? Und dann fragt man sich natürlich zwischendurch, ist es mir das wert? Ja, weil ich bin ja auch ein Privatmensch und gerade wenn das so in Richtung unter der Gürtellinie, ne, oder eben auch Bedrohung, dann, tja, stellt man sich schon die Frage, was mache ich denn jetzt daraus und damit? Aber bis jetzt bin ich immer zu dem Endergebnis gekommen, also das sind Menschen, wenn überhaupt, ne? Ich glaube, manchmal sind es auch tatsächlich Bots, aber es sind vor allem dann auch Menschen, die sitzen hinter einem PC, schreiben was und wie viele von denen würden mir das wirklich ins Gesicht sagen, wenn wir einen echten Diskurs führen, ne? Was wir ja dann oft nicht tun. Das muss man auch, das ist ja wieder die Tücke des Ganzen. Ich poste was, ich möchte eine Botschaft senden, aber der Dialog, den ich versuche zu fördern, der hat Grenzen, ne? Im Social-Media-Bereich. Deswegen sage ich auch und schreibe ich immer wieder, lass mal miteinander sprechen. Weil ich glaube, wenn wir offener diskutieren, wenn sich unsere Diskussionskultur verändert, wenn sie toleranter wird, auch wenn uns andere Meinungen nicht gefallen. Ich glaube, dann kommt es zu weniger Extremen im Denken und im Handeln.
Macht nachdenklich tatsächlich, wenn man sich auch gerade so ein bisschen die Welt anguckt. Wie hast du das hingekriegt tatsächlich, dass du dir, also dass du einerseits natürlich diese als Aufgabe hast als Journalistin, Perspektiven einzuholen und es dann eben auch abzuwägen, aber tatsächlich da auch immer weiter so zu bohren und nochmal und nochmal und nochmal. Also das ist ja was, was natürlich eine der zu den Aufgaben gehört, aber tatsächlich auch, wenn man sich manches anguckt, der eher man sich die Frage stellt, wird es eigentlich gemacht, wenn man sich so einen Artikel durchliest? Warum ist dir das so wichtig, tatsächlich da so bis ins letzte Detail auch zu gehen?
Weil Menschen, auch Experten, Interviewpartner oft falsch verstanden werden, wegen diesem verkürzten Dialog. Wir haben als Journalisten alle keine Zeit mehr. Das muss alles ganz schnell gehen. Das Format muss auch so kurz wie möglich sein. Also dieser Tiefgang, der geht immer mehr verloren, obwohl Social Media es ja eigentlich anbietet, ne? Nur es wird dann halt vom Algorithmus wahrscheinlich irgendwann bestraft. Also kürzere Formate ziehen einfach mehr, weil, da sind wir bei der Thematik vom Anfang, es aufgrund der einfachen Verständlichkeit mehr Menschen erreicht. Aber ich bin davon nicht überzeugt. Natürlich mache ich auch Teaser. Wenn ich ein Interview gemacht habe, natürlich teaser ich das auch irgendwie an. Aber das Interview an für sich sollte schon einen gewissen Tiefgang haben, damit ich als Hörer, als Leser, als Zuschauerin, wie auch immer, als Konsumentin, die Möglichkeit habe, das Thema in der Komplexität zumindest ansatzweise zu erfassen.
Ich habe noch mal eine andere Frage mit an dich, nämlich wenn du dir auch im Moment so die politische Landschaft anguckst, was wir so haben, die ist ja sehr, sehr herausfordernd. Wenn du dir aber auch anguckst, also man kann ja auch gucken, wie sozusagen Journalisten tatsächlich selber wählen, dann sieht man da ja auch ganz deutlich, in welche Richtung Parteien doch eher bevorzugt werden. Wie sehr prägen tatsächlich da auch Journalisten heute das Meinungsbild, das wir haben, was im Moment auch so herausfordernd ist für uns in der politischen Lage, auch jetzt gerade vor der Wahl?
Sehr stark. Das ist der Kern der ganzen Debatte. Journalisten, die entweder bei großen etablierten Medien arbeiten oder sich selbst eine große Reichweite aufgebaut haben, haben diese Audience und damit extrem viel Macht. Ja, weil wie sie die Dinge formulieren, wo sie das Licht hinwerfen und wo nicht, entscheidet darüber, wie ich als Leserin, als Zuschauer denke. Und worüber ich dann auch nicht nachdenke. Ne? Und entsprechend problematisch finde ich es eben, wenn Journalisten da ihre persönliche Haltung einbauen. Klammer auf, es gibt natürlich das Kommentarformat. Das gibt es in der Zeitung, das gibt es im TV. Völlig legitim, nutze ich auch. Ich habe schon oft einen Kommentar abgegeben. Es ist dann aber auch als solches gekennzeichnet. Und das ist das Schwierige, wenn das eben nicht passiert. Und das passiert immer häufiger nicht. Also ich, wie gesagt, als Journalistin hat man dann vielleicht auch einen anderen Blick, ja, aber wenn ich mich durch die Nachrichtenseiten scrolle, dann sehe ich Schlagzeilen, die ganz eindeutig eigentlich als Kommentar gekennzeichnet werden müssten, es aber nicht sind und entweder als Nachricht oder als Analyse verkauft werden. Ja, und das ist halt einfach gefährlich und tja, da versuche ich gegenzuwirken.
Wie schätzt du das ein aus deiner Sicht, wenn, also du bist ja selber auch noch relativ jung, wenn du dir das anguckst, trotzdem zu den jüngeren Nutzern, die ja weit weg sind von Printmedien als solchem oder überhaupt, die Tagesschau ist vielleicht noch ein großer Aufhänger, wo man immer sagt, ja, wem glaubt man ja der Tagesschau? Wie schätzt du das sozusagen ein, wie man auch junge Menschen tatsächlich ein Stück weit wieder gewinnen kann oder aufmerksam machen kann? Dass es auch ja nicht die Lügenpresse gibt, sondern dass es tatsächlich auch Qualitätsmedien gibt.
Ja, ich glaube, mit einer richtigen Ansprache an den richtigen Orten. Na, das heißt, und auch da, das ist natürlich eine Herausforderung, müssen Journalisten, traditionelle Medien schauen, wo findet junges Publikum statt und wie kann man da einen eigenen Platz gestalten, der den Ansprüchen dieser Zielgruppe gerecht wird. Also das bedeutet, wie erreiche ich diese Menschen? Also sprachlich, ja, aber auch rein technisch vom Format her und natürlich dann eben von der Grundhaltung. Also das ist das, wo wir dann wieder zum Punkt kommen, dass es ja immer mehr auch junge Influencerinnen und Influencer gibt, die eine konkrete oder einen konkreten Gegenpol zu den Mainstream-Medien irgendwie darstellen möchten, ne? Eben aus der Haltung heraus ist das, die lügen doch eh alle. Und wir sehen ja, diese Influencer sind dann auch sehr erfolgreich und haben ja auch eben in Teilen gar nicht Unrecht mit dem, was sie anklagen. Deswegen, die will ich auch gar nicht verteufeln, die haben ihre Daseinsberechtigung, so. Aber wenn als Journalist, wenn ich dann die gleichen Menschen erreichen möchte, dann kann ich es ja nur mit Selbstkritik und mit einem Verständnis dafür, wo und wie ich diese Menschen eben erreichen kann.
Wie wichtig wird zukünftig noch mehr werden Medienkompetenz auch für junge Menschen?
Sehr wichtig, weil es immer mehr Konkurrenz gibt, weil es immer mehr Medien und Formate, Plattformen und Darstellungsformen gibt, die in Summe dazu führen, dass ich ja zwischen Tausenden wählen kann. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass ich da als Konsument weiß, auf wen ich mich da einlasse, um es mal so zu formulieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, manchmal ist es den Leuten auch nicht klar, weil es ist auch wirklich in Teilen subtil, ne? Also was man so sieht, wenn man sich da so, ja, so durchrecherchiert. Es ist ja nun nicht so, dass da irgendwie nur Verschwörungstheoretiker sind, die totalen Schwachsinn erzählen. So ist es ja eben nicht mehr, ne? Es ist wesentlich subtiler, wesentlich mehr Graustufe, damit aber vielleicht nicht ungefährlicher, wenn die Intention eine ist, die in ein Extrem führt.
Jetzt wird ja auch viel sozusagen auch gerade debattiert, ab wann man Social Media auch Jugendlichen zugänglich machen soll, ob man das ab 16 macht oder auch, weiß ich nicht, ab 14 tatsächlich. Also es gibt ja unterschiedliche Diskussionsräume, die da im Moment geführt werden. Man spricht ja auch viel von Regulierung und Verboten. Wie schätzt du das selber ein? Jetzt hast du ja eine Tochter auch, die hat zwar noch ein bisschen, bis sie selber davon irgendwann betroffen ist. Wenn du aber da drauf guckst, tatsächlich, wie beschäftigt dich das auch, wenn du daran denkst, naja, mein Kind wird ja irgendwann auch groß und kommt auch dahin?
Ah, ich bin generell kein Fan von Verboten, muss ich sagen. Ich verstehe den Ansatz. Ich möchte ihn auch nicht verteufeln. Kann schon sein, dass die Rechnung aufgeht. Das ist ja in Australien, das ist ja zum Beispiel jetzt gerade so, ne, dass TikTok, ich glaube, erst ab 16 ist. I don't know, ich weiß es nicht, ob
Aber
das.
grundsätzlich Social Media, oder?
Ah, vielleicht sogar grundsätzlich, ja, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, kann sein. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ja, Menschen finden ihre Wege, ne? Ich meine, das lässt sich auch bei anderen. Also es ist ja immer so dieses, ne, man will irgendwie das, was man nicht darf. Noch dazu sind es dann
Das ist ganz
Jugendliche.
besonders stark.
Genau, die sind besonders motiviert. Also ich bin da immer eher für Aufklärung. Ja, also früh darüber reden, früh aufklären, aufzeigen auch, okay, was gibt es für verschiedene Medien? Was denkst du, auch in den Inhalt einsteigen, ne? Was denkst du über Thema XY? Was beschäftigt dich gerade? Was nimmst du online wahr? Also lieber mehr in den Familien drüber reden und aufklären, als zu verbieten. Ich glaube, die Rechnung geht nicht auf.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die Entwicklungen da tatsächlich auch sind. Denn wenn man sich das anguckt, gibt es ja auch jetzt schon sehr stark Altersbeschränkungen oder ab wann man sozusagen Altersempfehlungen, wann man bestimmte Netzwerke nutzen soll. Und auch da gibt es ja sozusagen auch andere Wege, wie man sehr viel Jüngere auf den Plattformen schon findet und welchen Anteil auch Eltern da vielleicht auch mit haben. Also man sieht, es ist eben doch tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, mit allem, wie man tatsächlich eben eine gesunde Nutzung dieser Kanäle sozusagen auch hinbekommt. Wenn du dir gerade das Thema Demokratie auch anguckst, das bei uns ja sehr stark auch ins Wanken gerät, welche Verantwortung hat jeder einzelne Redakteur tatsächlich heute auch, sich dem nochmal kritischer bewusst zu sein, was man da eigentlich schreibt und tut?
Ja, sehr viel Verantwortung, weil es im Prinzip die Weiterführung von dem, was ich eben gesagt habe, dadurch, dass viele dann so eine große Plattform haben, entweder selbst aufgebaut oder weil sie bei einem bekannten Arbeitgeber arbeiten, beeinflussen sie. Sie beeinflussen, was die Menschen denken und was sie nicht denken. So, worüber sie nachdenken und worüber sie nicht nachdenken. Das beeinflussen Journalisten maßgeblich als Informationsquelle. Und damit verbunden ist auch die Stimmung einer Gesellschaft und die politische Entwicklung eines Landes. Das ist logisch. Das ist für mich Tatsache, ganz ehrlich. Also wenn ich halt nur Schlagzeilen lese, ne, in denen eine bestimmte Menschengruppe diffamiert wird, ja, dann fange ich an, daran zu zweifeln und vielleicht daran zu glauben, bewusst oder unterbewusst, je nachdem, wie ich selber drauf bin, was ich für Erfahrungen gemacht habe und so weiter und so fort. Also dieses Gleichgewicht ist unfassbar wichtig einzuhalten, um die Gesellschaft nicht weiter zu spalten, weil da kann sich ja überhaupt keiner von frei machen, ne? Also diese Vorurteile, die man dann eben doch hat, und auch andersrum, also auch Washing finde ich genauso schlimm wie Bashing, sage ich auch immer wieder, ne? Also beide Extreme sind einfach nicht hilfreich. Da, wo was passiert, muss ich es klar benennen. So, aber überspitzen und mutmaßen, ne? Obwohl die Faktenlage noch gar nicht klar ist, das ist als Journalist keine gute Sache und damit polarisiert man in der Gesellschaft. Man hat eine riesen Reichweite, keine Frage. Ich stehe ganz oft vor dem innerlichen Konflikt, mache ich jetzt die Zeile meines Posts so oder so? Ich wüsste, ich hätte dreifach so viel Aufmerksamkeit auf dem Post, wenn ich die Zeile anders formulieren würde. Aber hey, das ist nicht das, worum es geht. So, und sich da selber auch zu maßregeln und dem zu widerstehen, finde ich, ist einfach unglaublich wichtig. Und von daher, ja, haben Journalisten dann eine Riesenverantwortung.
Ganz starkes Bewusstsein. Danke. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ins Konkrete gehen. Wenn du selber recherchierst, was würdest du für Quellen nehmen und wie würdest du da vorgehen?
Ja, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Quellen. Es gibt Sekundärquellen, also das heißt, irgendwer hat schon mal über irgendwas geschrieben, ein seriöses Medium zum Beispiel, und ich bediene mich dann eines Textes, in dem Informationen schon verarbeitet wurden. Es gibt aber ja auch Primärquellen, auf die Journalisten dann zurückgreifen, also weiß ich nicht, zum Beispiel Statistikinstitute oder eben O-Tongeber, ne, die mir einen exklusiven Interview geben. Also einfach eine Primärquelle. Ich glaube, da, wo es geht, sollte man immer schauen, was ist die allererste Instanz dieser Information. Also nicht zu sagen, auch das sehe ich rauf und runter von etablierten Experten und Politikern, die dann bei Lanz und Hart, aber fair und überall sitzen und dann sagen, ich habe neulich in der Welt gelesen, ich habe neulich in der Bild gelesen oder bei NTV oder beim Handelsblatt oder wo auch immer. Ne? Also das hört man dann von überall. Schön und gut. Besser wäre dann zumindest irgendwie zu sagen, hey, und ich habe auch noch eine Art Gegencheck für mich gemacht. Also ich habe ein bisschen geschaut, ist das wirklich irgendwie eine Meinung, die sich oder eine Recherche, die sich auch in mehreren Medien wiederfinden lässt? Gibt es eine Primärquelle? Also ich finde, gerade wenn man eine Verantwortung hat, ne, dann macht es ja umso mehr Sinn, bevor ich einfach eine Nachricht verbreite, zu schauen, wo kommt sie her? Primär. So, und da ist für mich ein großer Fehler im System, der passieren kann. Und zwar, es ist ja nun so, dass ganz viele Medien auf Nachrichtenagenturen zurückgreifen. Ja, nichts gegen Nachrichtenagenturen, unglaublich wichtig, ne? DPA, Reuters, das sind quasi dann die großen Agenturen, die überall in der Welt Korrespondenten haben, Nachrichten rund um die Uhr anliefern, sie dann Medienhäusern zur Verfügung stellen und die verwerten es dann. Ne? Machen dann daraus Artikel, bauen drumherum eine größere Analyse mit ihren eigenen Kompetenzen angereichert und so weiter. So, wenn jetzt aber, und das meine ich mit Fehler im System, und es ist ja schon diverse Male passiert, wenn sich ein Fehler einschleicht, ja, bei einer DPA News oder einer Reuters News, was passiert dann? Dann geht diese Fake News, ja, ungewollt. Ich will denen da nichts unterstellen. Ich habe auch Kontakte zur DPA und so weiter. Das sind tolle Menschen, gute Journalisten. Und Fehler passieren jedem. Deswegen sage ich Fehler im System. Wenn jetzt da sich eine Fake News einschleicht, dann geht die mal eben an alle seriösen Medien in Deutschland und die verbreiten das. Und die Nachricht ist in den Köpfen gesetzt. Das kriegst du auch nicht mehr raus. Das ist, wie es ist, bleibt hängen. Die wenigsten machen sich dann die Arbeit zu revidieren. Oder, ne, also von beiden Seiten. Im Journalismus, klar, es gibt gute Medien, die korrigieren dann. Aber wie viele Konsumenten haben dann auch Interesse, die Gegenrede zu lesen? Ne? So. Also, ich will damit nur sagen, egal, über was ich mich informiere, ich sollte genau schauen, wo informiere ich mich und wie komme ich am besten, klar geht das in den meisten Fällen nicht, aber gerade wenn es jetzt irgendwie um wichtige Themen geht, ne, oder wo ich vielleicht auch selber als Student oder als Schüler eine Hausarbeit drüber schreibe oder so, wie komme ich an die Primärquelle? Oder wie kann ich sicherstellen, dass es das nicht irgendwie eine Info ist, die ein Medium aufgeschnappt hat, sondern dass Substanz dahinter steckt, dass es ne, eine Wahrhaftigkeit dahinter ist? Wie kann ich es sicherstellen? Ja, durch Recherche. So, und durch zwei oder drei Quellenprinzip, wie wir das als Journalisten im Prinzip machen. So. Und also das kann ich nur jedem empfehlen, sich diese Mühe hin und wieder, das geht natürlich nicht immer, ist logisch, ne? Wer hat die Zeit dafür? Aber hin und wieder mal zu machen, weil man wird sehen, hu, da kommt dann doch einiges bei rum. Da kommen dann wieder andere Perspektiven von anderen Medien, auch gerade wenn man in die ausländische Medienlandschaft schaut, das mache ich dann auch gerne. Ob ich dann mal in eine chinesische Tageszeitung schaue, die gibt es ja mittlerweile alle auf Englisch oder sogar mit Google-Übersetzer auf Deutsch. Oder arabische Medien, indische Medien. Also ich gleiche ganz bewusst die Perspektiven zu den großen Themen unserer Zeit ab, um ein genaueres Bild von etwas zu bekommen, was ansatzweise in Richtung Wahrheit geht. Ne? Weil es gibt meistens nicht nur die eine Wahrheit, sondern es existieren oft viele Wahrheiten nebeneinander. Und ich bin daran interessiert, eine Schnittmenge irgendwie zu finden, zu schauen, okay, wie komme ich da möglichst an etwas ran, was für mich irgendwie ja, einer Lebensrealität auch nahe kommt. Und nicht einem persönlichen Interesse oder einem persönlichen Wertesystem.
Danke für die vielen Einblicke und auch die Dinge, die du jetzt quasi nochmal gesagt hast, wo man auch nochmal nachgucken kann. Gibt es noch so ein paar Tipps, die du Jugendlichen vielleicht auch mit an die Hand geben kannst, wie sie vielleicht anfangen können, mit Medien wieder ein bisschen wärmer zu werden? Also so ein bisschen tatsächlich vielleicht anfangen, das in Betracht zu ziehen, auch mal wieder mehr zu lesen oder überhaupt zu lesen. Wie geht man da
Also,
ran, wenn man die ganze Zeit eigentlich nur immer kürzer, immer schneller
Ja,
konsumiert?
ich glaube über die Themen. Also ich denke ja, es gibt bei jedem Menschen Themen, die einen besonders interessieren. Und dann, ich sag mal, als ersten Punkt das Thema zu setzen, damit schon mal ein Grundinteresse da ist, dann Offenheit mitbringen, auch mal proaktiv und zielgerichtet vielleicht auf Journalisten, auf die man dann in der Recherche stößt, zugehen. Die antworten nämlich auch gerne. Also wir Journalisten sind ja jetzt nicht so, dass wir immer nur in die Einbahnstraße fahren. Wir kommunizieren auch echt gern und geben Feedback und erhalten auch gern Feedback. Also da auch in den Dialog gehen, sich trauen und nicht denken, ach ja, die sitzen da oben auf ihrem hohen Ross und die wissen doch eh nicht, wer ich bin und antworten eh nicht. Ja, doch, da kommt oft was zurück. Also da mehr Mut, proaktiv irgendwie dann auch Journalisten anschreiben und deren Inhalte vielleicht hinterfragen zum Beispiel oder einen Kontext erfragen, der einem fehlt oder auch, ne, also wie auch immer man an die Sache herangeht, sodass einfach noch ein inhaltlicher, erweiterter Mehrwert entsteht. Und ich glaube, das geht am besten übers Thema, damit verbunden ist eine Leidenschaft. Die einen haben es mehr mit, ja, mit der Wirtschaft, die anderen mehr mit Politik. Na, die anderen haben ein bestimmtes Feld in der Politik, ob es jetzt Migration ist oder was auch immer. Dinge, die einen persönlich umtreiben, Ängste vielleicht auch, die auch durch Medien geschürt werden. Da einfach schauen, okay, was catcht mich selber, ja, wo bin ich vielleicht auch besonders empfindlich, was triggert mich? Und dann da, also es ist fast schon so ein bisschen psychologisch, mal reingehen in die Recherche und Kontakt aufnehmen. Ich glaube, so über den Weg kann Vertrauen entstehen.
Total spannend, dir zuzuhören, wirklich. Und ich könnte noch endlos mit dir weiterreden. Ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne stellen würde. Nämlich, ich würde mit dir einmal gerne in deine Vergangenheit springen, zurück in die Schule. Wenn du an die Schule denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Hui. Schule, Grundschule oder erweiterte Schule oder?
Das, was du jetzt damit verbindest, wenn du jetzt quasi daran denkst, was kommt dir gerade in den Kopf?
Ja, ehrlich gesagt, Diversität. Ich war immer auf Schulen, wo sehr viele unterschiedliche Schüler aus unterschiedlichen Nationen waren und bin da einfach mit verschiedenen Kulturkreisen in Kontakt gekommen. Ja, eigentlich im Grunde Diversität. So ist tatsächlich auch mein Schulfreundeskreis, also von, ja, also von bis.
Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Ich würde mir wünschen, dass genau das wieder als was Positiveres gesehen wird, weil ich habe den Eindruck, dass es mit dem Wort Diversität wird immer gern Werbung gemacht, gerade in Redaktionen, um den Bogen nochmal zu schlagen, aber eigentlich überall, ne? In jedem Unternehmen und überall ist Diversity das Modewort. Und wie oft ist es dann wirklich ernst gemeint? Also das fängt in der Schule an, ne? Also in der Schule zu lernen, dass ich nicht immer der gleichen Meinung sein muss wie mein Freund, ne? Oder wie meine Freundin, sondern dass wir durchaus unterschiedliche Ansichten haben dürfen auf die Themen unserer Zeit oder die uns ganz persönlich bewegen und das nicht dazu führen muss, dass wir Feinde sind oder nicht mehr miteinander sprechen, ja, sondern dass wir, also da finde ich, fängt Diversität an und das ist ernst gemeinte Diversität. Alles andere ist einfach aufgehübscht und hilft irgendwie beim aktuellen Zeitgeist, aber mehr auch nicht. Und das würde ich mir wünschen, dass man da einfach mehr Substanz hinterstehen hat, hinter dem Wort und hinter dem, was sich dahinter verbirgt. Und das ist mit enorm viel Energie verbunden und auch damit, über den eigenen Schatten zu springen. Weil, wie gesagt, kein Mensch kann sich davon freimachen, dass es nicht enorm stört und man nicht dazu geneigt ist, jemanden zu verteufeln und zu verbannen, der zum Beispiel Meinungen vertritt, die ich selber grotesk finde. Ja, aber ich habe solche Menschen auch in meinem Umfeld und ich will auf die auch nicht verzichten, weil wenn ich das tue, dann bin ich nicht besser als alle anderen, die ich kritisiere und dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Also in der Reibung entsteht die Weiterentwicklung und das auf einem guten Niveau zu machen, das ist Diversität.
Was ein tolles Schlusswort tatsächlich, was ich auch mitgehen kann. Vielen Dank für den wirklich wertvollen Austausch, den wir hatten, für die Einblicke, für deine Perspektive dazu und tatsächlich auch für die Tipps, die du Jugendlichen nochmal mit an die Hand gibst, auch zum Thema Recherche. Danke und bis hoffentlich bald wieder.
Ja, liebend gerne. Danke dir, Nina.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.